Also ich habe die utopische Vorstellung, dass es möglich ist, dass alle Menschen miteinander in Frieden leben. Und das setzt aber Respekt voraus und Respekt gegenüber der Fremdheit des Fremden, ohne dass man es kennt. Und setzt auch voraus, dass man die Freiheit gewährt, dass dieses Fremde existieren kann. Ich denke, dass es möglich ist.
In diesem Podcast geht es um Menschen und ihre spannenden Geschichten. Es sind Geschichten, die dein Leben verändern können. Hol die Inspiration von tollen Persönlichkeiten, die so sind wie du und ich. Hör auf deine innere Stimme, hör auf dein Herz und bleib dran. Deine Anna. Hallo, du Herzensmensch da draußen. Es ist heute wieder ein sehr besonderer Tag. Seit längerer Zeit wieder habe ich eine Gesprächspartnerin zu Gast, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und hiermit begrüßen möchte. Hallo, Ani.
Hallo, Anna. Danke für die Einladung.
Bitte, ich freue mich sehr, dass du dieser Einladung gefolgt bist. Ani Minua ist 38 Jahre alt, ist Philosophin, Schriftstellerin und Herausgeberin. Ani lebt und arbeitet in Berlin. Ihre Arbeit ist mehrsprachig und was sich dahinter verbirgt, da sprechen wir gleich drüber. Ani ist außerdem Podcasterin, so habe ich überhaupt auf Ani oder bin auf Ani gestoßen. Gemeinsam mit einer Kollegin hostet Ani das Podcast-Format X3, in welchem es um Geschichten und Gedanken rund um den post-sowjetischen Raum und deren Menschen geht.
Das hast du sehr richtig zusammengefasst.
Darüber werden wir gleich auch sprechen. Ja, wie schön, dass du heute da bist. Wir haben uns für so ein, zwei, drei Themen entschieden, beziehungsweise das ursprüngliche Thema war meinerseits die Idee, über die Identität zu sprechen, verbunden mit der Herkunft, mit der Migration, die wir beide gemeinsam haben. Wir stammen beide aus einem post-sowjetischen Land. Ich komme aus Kasachstan, du bist in Armenien geboren. Darüber sprechen wir ganz kurz gleich. Und und beide sind wir im Teenageralter in Deutschland angekommen, du bist in Hessen angekommen, das war deine erste Station. Ich war in Siegen, das liegt in NRW und lebe jetzt in Hessen, also auch da eine kleine Gemeinsamkeit. Und meine erste Frage für heute, wie geht es dir erstmal? Wie geht's dir, Ani?
Mir geht's sehr gut, dankeschön. Wie geht es dir?
Mir geht's auch gut, also ich glaube, wir haben uns gut gefunden, wir zwei.
Das stimmt.
Das ist super, danke. So, meine erste Frage oder zweite Frage in dem Fall gilt deiner Arbeit. Ich würde gerne so ein bisschen von dir erfahren, was genau machst du? Also was du studiert hast, habe ich ja gerade vorgelesen. Vielleicht gehst du da kurz darauf ein. Und worin besteht deine Arbeit?
Also erstmal zu der Frage, was ich studiert habe. Ich habe Philosophie, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft und Slawistik in Mainz studiert. Und vor 10 Jahren abgeschlossen, 11 Jahren mittlerweile.
Sehr gut.
Was ich mache? Ich mache sehr unterschiedliche Sachen, die aber alle mit dem Thema Literatur, Philosophie und Kunst zu tun haben. Zum einen schreibe ich selbst Texte zu Themen, die ich mir aussuche. Ich bin sehr frei in meiner Arbeit. Ich schreibe Lyrik. Und ich übersetze Lyrik aus dem Armenischen und Russischen ins Deutsche. Wenn ich selbst Lust habe, meine Gedichte zu übersetzen, dann mache ich das auch, je nach Bedarf und den Zweck, den es erfüllen soll. Und ich konzipiere Bücher und erarbeite Konzepte für Bücher oder Magazine oder solche Formate wie eben der Podcast, den wir machen. Das ist meine Arbeit und die hat sich ja sehr frei entwickelt nach dem Studium. Und mein Ziel war es eben, die Philosophie anzuwenden. Also die Philosophie als ein sehr abstraktes Fach in den Umlauf zu bringen, also in die Arbeit mit einfließen zu lassen, weil ich der Ansicht bin, dass man aus der Philosophie sehr viel für seinen Alltag herausfiltern kann und anwenden kann. Und bloß haben viele Angst davor, vor dieser akademischen Hürde, die existiert, um sich philosophischen Themen anzunehmen.
Ich habe mich ein bisschen mit dir beschäftigt, Anni, unter anderem mit deiner Kunst oder mit deiner Schreiberei, so nenne ich das mal, in verschiedenen Sprachen. Und du hast gesagt, du übersetzt auch viele Gedichte, Texte von anderen Schriftstellern und Lyrikern, auch dieser Zeit, aber auch vergangener Zeit, geschichtlich. Und einige Gedichte sind mir auch bekannt aus meiner Vergangenheit. Insofern ist es auch schön, da was zu lesen. Ich habe heute ein Gedicht mitgebracht für unsere ZuhörerInnen, welches du selbst geschrieben hast, damit man vielleicht so ein bisschen nachvollzieht oder versteht, wie du das meinst, die Philosophie als abstraktes Etwas in den Alltag mit reinzunehmen. Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, für diese Erklärung. Ich hoffe, ich werde diesem wunderschönen Gedicht gerecht. Ich lese das jetzt einfach mal vor. So, ein Gedicht mit dem Titel Liebesnotiz von Anni Minour. Ich frage mich, wenn ich dich liebe, liebe ich dich, weil ich dich liebe, oder liebe ich dich, weil ich mich liebe? Wenn ich dich liebe, weil ich mich liebe, kann das Liebe sein? Oder ist Liebe nur, wenn ich dich liebe, während ich mich verliere? Lieben und verlieren, wenn du dich verlierst und ich mich verliere, wen lieben wir dann? Ich liebe diese Frage. Wenn ich dich nicht finde, weil du dich nicht hast, und du mich nicht findest, weil ich mich nicht habe, wen liebst du dann? Kann ich dich lieben, wenn ich mich nicht habe? Dass ich liebe dich, ohne dass ich, ist wahllos, liebe dich. Dass ich liebe dich, ohne dich, ist wahllos, ich liebe. Ich aber will, ich liebe dich, sagen. Um dich zu lieben, will ich erst mich lieben.
Ende. Das hast du sehr schön vorgelesen. Vielen Dank.
Oh, danke dir. Das ist ein wunderschönes Gedicht, Anni. Und so wie ich das verstehe, geht es hier um Liebe, Selbstliebe oder sich verlieren vielleicht in der Liebe. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Aber ich möchte hinzufügen, dass ich sehr viel über die Liebe schreibe. Und für mich die Liebe weitaus über die romantische Liebe sozusagen hinausgeht, weil ich die Liebe als solches, also in einer Beziehung zu einem Menschen, als das Fundament für eine erfolgreiche Beziehung ansehe. Das heißt, auch wenn es eine fremde Person ist, mit der wir uns verbinden, muss es ein Gespür für so etwas wie Liebe geben, damit man eine Grundlage zur Kommunikation finden kann. Ja, also das ist klar, dass man das nicht zum Beispiel auf der Grundlage von Hass bauen kann. Und deshalb ist für mich die Liebe so etwas sehr Grundsätzliches. Und aber auf der anderen Seite ist es natürlich problematisch, permanent über die Liebe zu sprechen, weil die Liebe als Wort ein inflationär gebrauchtes Wort ist. Das heißt, ich versuche in meinen Texten das Wort Liebe so zu verwenden, dass es von herkömmlichen Assoziationen entkoppelt wird. Das ist sehr schwer. Manchmal gelingt es mir, manchmal gelingt es mir nicht, aber trotzdem will ich nicht darauf verzichten.
Ich glaube, das ist auch eine ganz große Frage des Empfängers. Du bist der Sender und wie der Empfänger das natürlich für sich dann auch deutet, wie in der Lyrik grundsätzlich der Fall. Und genau, also für mich ging es hier in deinem Gedicht, für mich selbst, das, was ich rausgehört habe, ist ganz viel bedingungslose Liebe, aber in erster Form als Selbstliebe. So, das fand ich jetzt in dem Gedicht sehr, sehr wertvoll, ne? Und auch die Frage nach dem Verlieren, sich verlieren in der Liebe, das war für mich auch interessant auf jeden Fall.
Ja, das ist. Es gab auch eine ganz konkrete Situation, in der dieses Gedicht entstanden ist. Und natürlich war ich etwas jünger, als ich das Gedicht geschrieben habe. Etwas ist gut. Ich war so 32, glaube ich. Wirklich ist es schon etwas älter. Und ja, ich bin ein Mensch der Extreme. Das heißt, ich brauche extreme Erfahrungen und ich jage auch sie. Ja? Also vor allem extreme psychologische Erfahrungen, die sind interessant für mich. Und alles, was so zwischen diesen Extremen liegt, kann sich einstellen, aber es ist für mich so, für also mein persönliches Leben und Empfinden der Welt etwas eintönig. Und ich denke mir sehr viele Situationen in ihre Extremen und beschäftige mich dann auf einer sehr abstrakten Ebene damit. Und hier war das so, dass ich mich oft gefragt habe, wie das ist, wenn du dich komplett für einen Menschen aufgibst, was ist denn, also was passiert danach? Also was ist der Sinn und Zweck dieses fast aufgezwungenen Verlangens, also durch die Medien auch vor allem, sich selbst aufzugeben? Also warum? Wozu soll das dienen? Und bin zum Schluss gekommen, das ist eine Forderung, die kein Mensch erfüllen sollte. Man sollte sich nicht verlieren für jemand anderen. Es besteht gar kein Bedarf dafür und dadurch beweist man auch keine größere Liebe oder ähnliches.
Ganz großes Thema, auch in deinem Gedicht und in unserem heutigen Gespräch, ist das Ich. Und ableiten kann man das, den Begriff Identität. Das ist auch unser Thema heute. Und sich verlieren für jemand anders ist das eine Thema in der Frage der Liebe, aber sich verlieren eventuell in einer Gesellschaft, ich spreche so ein bisschen über unsere gemeinsame, wenn man so nehmen möchte, Vergangenheit, wie man sich auch verlieren kann, wenn man das Ich eventuell nach hinten stellt, um sich anzupassen. Ich spreche gerade über die Erfahrung der Migration. Ich weiß nicht, wie alt warst du, Anni? Habe ich dich gar nicht gefragt, als du nach
Ich war
Deutschland
13.
13, okay, ich war 12, ungefähr das gleiche Alter. Ich wollte mit dir über diese Erfahrung sprechen, wie es für dich war, ob man das mit einem Trauma vergleichen kann. War das für dich ein Trauma? Du hast gerade gesagt, du liebst eigentlich so dieses Extreme. War das für dich so eine extreme Situation, sei es negativ oder positiv vielleicht? Und genau, und was hat diese Erfahrung für einen Einfluss auf deine gesamte Identität, auf dein gesamtes Ich? Sind viele Fragen gewesen jetzt. Ich hoffe.
Ja, das ist ja auch ein sehr komplexes Thema.
Ja.
Zum einen kann ich auf jeden Fall sagen, dass für mich die Migration als Erfahrung auf jeden Fall ein Trauma darstellt. Und es ist auch ein Trauma, mit dem ich mich immer wieder beschäftige. Worin besteht das Trauma? Das Trauma besteht in der Entwurzelung. In der Entwurzelung nicht nur im Sinne dessen, dass man ein Land verlässt und in ein anderes geht, sondern es geht auch um eine, ja, kulturelle Entkopplung erstmal, die man erfährt. Und man muss ja bedenken, dass es in den 90ern auch nicht diese Internetverbindung gab, so dass man seine Sehnsüchte sozusagen erfüllen konnte und sich informieren konnte, so schnell und zeitecht, in Echtzeit. Das heißt, man war auf seine Vorstellungen und Träume irgendwie auch zurückgeworfen. Und ja, für mich, jemand, der viel mit Sprachen schon zuvor zu tun hatte, sozusagen ein Teil der Erziehung immer auch Spracherziehung war und ich schon mehrsprachig erzogen wurde, war das Lernen der deutschen Sprache für mich erstmal einfach so eine Herausforderung, die ich angegangen bin, einfach mit der Absicht, diese Herausforderung abzuschließen auch. Und das habe ich für mich auch relativ schnell gemacht. Was so die Anpassung angeht, ist, dass jetzt die sprachliche war, dass die deutsche Sprache für mich sehr lange Zeit die dominante Sprache im Umfeld war. Das heißt, ich habe eigentlich fast 15 Jahre ausschließlich Deutsch gesprochen. Und jetzt könnte man fragen, wie ist es mir denn gelungen, Armenisch und Russisch vor allem aufrechtzuerhalten? Und das ist alles in Selbstarbeit gewesen. Also ich habe so einen Automatismus, dass während ich spreche, ich mein Gesprochenes jeweils in zwei andere Sprachen parallel übertrage. Ich habe mir das so antrainiert, dass ich das nicht ablegen kann. Und das ist ein Grund, warum ich diese Sprachen nicht vergessen habe. Und dann habe ich immer in den Sprachen auch gelesen Tatsächlich ist die Gefahr, dass man, wenn man anfängt, wenn man in ein anderes Land geht und sich auf eine Sprache konzentriert, dass man das, was man mitbringt, vergisst. Und ich wollte das nicht, weil ich das schon immer als einen Vorteil empfunden habe, verschiedene Sprachen zur Verfügung zu haben. Und ich wollte nicht, dass dieses Reichtum, also mein Schatz, verloren geht, nur weil ich jetzt in einem anderen Land lebe und zusätzlich noch eine andere Sprache erlerne. Das war für mich einfach undenkbar. Und das ist ja auch, ich kam in der 7. Klasse nach Deutschland, das heißt, ich bin hier zur 7. Klasse gegangen und hier kam noch Englisch und Französisch dazu. Das heißt, eigentlich in meiner Idealvorstellung war ich im Paradies, weil ich so viele Sprachen hatte. Ich habe das schon immer wirklich sehr geliebt, ja. Und das zum einen. Und bis ich aber selbst, ich konnte relativ schnell die Technik der deutschen Sprache beherrschen. Aber ich habe sehr spät angefangen zu sprechen, weil ich den Anspruch hatte, fehlerfrei zu sprechen. Und ich denke, bis ich meine ersten Sätze wirklich freiwillig ausgesprochen habe, war ein Jahr vergangen. Also ich habe da ein komplettes Schuljahr praktisch abgeschlossen und dann habe ich angefangen zu sprechen. Ja.
Ich kann das so nachvollziehen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ich länger geschwiegen habe als ein Jahr.
Ja. Mhm.
Ich habe länger geschwiegen.
Krass.
Ich glaube zwei.
Krass.
Also glaube ich, weiß, es ist schwer nachzuvollziehen. Ich habe das jetzt nirgendwo aufgeschrieben oder so, aber gefühlt, das, was du erzählst, dass du gleichzeitig, während du sprichst, die deutschen Begriffe sozusagen und den Ausdruck in zwei andere Sprachen übersetzen kannst, das ist heftig. Also ich glaube nicht, dass mir das gelingt. Aber Fakt ist, und ich glaube, das kennst du auch, dass man alles sich erstmal vorformuliert hat, ne? Also bevor man angefangen hat zu sprechen, also wir gehen jetzt zurück in unsere Jugendzeit, also ich 12, du 13, vielleicht ein Jahr später, zwei Jahre später. Ich habe mich tatsächlich dann erst getraut zu sprechen, wie du sagst, als ich meinte, das geht jetzt irgendwie. Aber ich habe trotzdem vorformuliert im Kopf. Hast du das auch getan?
Ich kann mich nicht erinnern.
Nee,
nee, daran kann
ich habe sehr, sehr lange vorformuliert, sehr lange. Ich hatte auch ein fast krankhaftes, also ich finde, das war krankhaft, einen krankhaften Anspruch an mich selbst, meinen Akzent loszuwerden. Ich habe stundenlang nachmittags zu Hause vorm Spiegel meinen Akzent weggeübt. Das habe ich hier im Podcast auch schon mal erzählt. Ich wollte mich so krankhaft extrem anpassen und nicht auffallen, dass ich glaube noch nicht mal die Sprache und der Ausdruck und der Wortschatz für mich ein Problem war, weil ich habe tatsächlich in Kasachstan schon Deutsch zumindest mal verstanden, komplett verstanden, gelesen und schreiben konnte ich. Natürlich, klar, auf dem Niveau eines Sechsklässlers. Allerdings hatte ich einen extremen Akzent in meiner Wahrnehmung und ich habe, also ich finde, es war traumatisierend krankhaft, diesen Akzent weggeübt. Immer wie, ich weiß nicht, kennst du das?
Ich höre das immer wieder, dass Menschen das machen, vor allem die, deren Hauptsprache Russisch war, weil da müssen sich natürlich auch die Organe im Mund an die Sprache anpassen. Und das ist tatsächlich eine Übungssache. Ich habe das Glück, dass die armenische Sprache so ein Spektrum an Lauten und Silbenkombinationen mitbringt, die sozusagen uns erlaubt, viele Sprachen akzentfrei zu sprechen.
Ach, wie cool. Ach, das wusste ich noch gar nicht. Das ist neu für mich. Toll.
Und natürlich gibt es, also ich kenne Armenierinnen, die teilweise Deutsch mit russischem Akzent sprechen. Aber das ist etwas, was eher von der russischen Sprache dann, also von der Dominanz der russischen Sprache kommt. Und sie das nicht anders können, also bestimmte Aussprachen nicht anders können, was sehr witzig ist. Aber wenn es zum Beispiel, könnte man das am Beispiel von Diaspora-Armenierinnen festmachen, die nichts mit der russischen Sprache zu tun haben, sondern eher Englisch oder auch Arabisch sprechen aufgrund dieser geschichtlichen Entwicklung, sie sprechen akzentfrei.
Ist interessant. Ist interessant. Okay, wieder was Neues gelernt. Aber du hast recht. Klar, es ist eine rein physikalische Übung, so wie du sagst, bestimmte Organe, Kiefer, wie auch immer. Ich merke tatsächlich sogar, wenn ich noch immer auf Menschen treffe, so wie jetzt auch dich zum Beispiel, von denen ich weiß, die beherrschen die russische Sprache. Gerade in der Familie, wenn wir sehr viel Deutsch sprechen, wenn ich mich komplett entspanne und bei mir bin, dann rede ich tatsächlich Deutsch mit mehr Akzent, als so wie ich jetzt mit dir spreche.
Mhm.
Weil ich dann wirklich dann merke, das lässt nach und der Akzent ist wieder da, ich lasse es aber zu. Also das bedeutet im Umkehr für mich, ich stelle mir wirklich die Frage öfter, bin ich denn mehr konzentriert, also bin ich andauernd konzentriert, wenn ich draußen bin, also in der Gesellschaft, um diesen Akzent loszuwerden? Ist das, ich habe tatsächlich mittlerweile so ein kleines Trauma daraus entwickelt, weil ich mich sehr viel damit beschäftige mit meinem eigenen Akzent, wenn ich mir auch selbst zuhöre, ne, aufgrund meines Podcasts, dann denke ich mir, sobald ich zum Beispiel mit meiner Mutter spreche, wie mit dem auch immer, merke ich sofort, der Akzent ist wieder da. Ich lasse ihn aber auch zu, weil mir das so heimisch vorkommt. Ich bin so geerdet. Und dann sprechen wir, gebe mir mal ein Beispiel. Also russische Schriftsteller als Beispiel, ne? Würde ich jetzt natürlich Deutsch, wenn ich mit dir Deutsch spreche, sagen Dostojewski. Wenn ich mit meiner Mutter spreche, sage ich Dostojewski.
Mhm.
Ja, also automatisch eine andere Aussprache aufgrund dessen, dass ich zu Hause bin. So, und das ist echt der Hammer, dass uns da so lange begleitet.
Ja, das ist ja ein Drill.
Ja.
Es ist ja ein Selbstdrill. Und bei manchen Leuten ist es so grenzenlos. Für mich hat es schon auch gewisse Grenzen. Also man muss ja auch über so ein... Man wird älter und die Erfahrungswelt wird größer und man wird auch irgendwie beständiger in seiner Existenz. Und auf viele Dinge verzichte ich eher, als dass ich mich diesem Selbstdrill sozusagen unterziehe. Aber es war mir auch nie wichtig, akzentfrei zu sprechen, ehrlich gesagt. Also es war mir wichtig, fehlerfrei zu sprechen. Aber der Akzent ist wie ein äußeres Merkmal. Das ist, also man kann, entweder ist es da oder ist es nicht da. Also entweder hat man Locken oder eben gerade Haare. Für mich war das nie wesentlich, akzentfrei zu sprechen.
Ganz genau. Und genau, ich lerne das jetzt auch in der Bearbeitung meiner eigenen oder Aufarbeitung so meiner eigenen Herkunft und Identität. Und ich merke tatsächlich, dass es einen Menschen ausmacht. Es fühlt sich sehr, sehr frei an. Du kannst loslassen, ne? Also das, was ich gerade erzählt habe im Gespräch mit meiner Mutter, wenn ich jetzt so sprechen kann mit dir, mit allen möglichen Menschen, da fühlt sich das richtig an, weil du dein eigenes Ich nicht versteckst, ne?
Aber ich kann dir ein anderes Beispiel, was das Sprechen angeht, bringen. Ich bin häufig sehr, ich habe keine Lust zu sprechen. Also häufig will ich einfach nur schweigen. Und eines meiner größten Träume eigentlich war, in ein Kloster zu gehen und dort nur schreiben und lesen. Also ohne jetzt eine Nonne zu werden, ja. Und meine Eltern würden jetzt darüber lachen, weil ich das wirklich sehr häufig geäußert habe.
Ja, verstehe.
Aber für mich ist das eben eine sehr schöne Vorstellung, so zu leben. Und vielleicht mache ich es auch irgendwann, in ein Kloster zu gehen. Einfach so.
Ich wollte gerade sagen, also die Möglichkeiten gibt es auch in Deutschland. Man muss ja nicht unbedingt irgendwo hin auswandern. Also in Deutschland gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit. Ich habe es auch noch nie gemacht. Aber ich habe schon von vielen gehört, die das gemacht haben. Also das
muss eine sehr schöne Erfahrung sein. Aber was dazu führt, dass ich zum Beispiel, wenn ich dann sprechen muss, wenn ich nicht sprechen will, ich total nuschele.
Also verstehe. Also musst du
aber das ist wirklich keine, ist wirklich keine Absicht. Verstehe, aber auch dieses, ich wechsle in meiner täglichen Kommunikation zwischen 3 bis 4 Sprachen. Manchmal bin ich einfach sehr müde und will das nicht. Und manchmal merke ich auch, dass ich einfach, dass ich ein Sprachsystem einfach, für mich ist Deutsch, sondern dass es einfach so ganz schnell geht. Ne? Also das ist meine Ausgangssprache sozusagen. Genau, und manchmal übertrage ich das eins zu eins in eine andere Sprache, einfach nur, weil ich keine Lust habe, mich irgendwie jetzt schon wieder innerhalb von einer Stunde zwischen 100 Sprachen zu wechseln. Das ist wirklich anstrengend und macht müde und führt dazu, dass ich nuschel.
Alles klar, okay. Um den Fehler vielleicht wegzunuscheln, falls überhaupt einer kommt.
Nee, einfach, ich denke mir, bitte stell mir einfach keine Fragen mehr. Ich will einfach nicht mehr reden.
Nicht mehr reden. Okay, wenn das jetzt bei dir in unserem gemeinsamen Podcast so weit kommt, dann sagst du Bescheid, dann rede ich allein.
Okay.
Dann musst du nur nicken.
Passiert und nicht.
Ach, cool. Zurück zum Thema Trauma, Herkunft, Migration. Du hast gesagt, du hast 15 Jahre ausschließlich Deutsch gesprochen. Hat das damit zu tun gehabt, dass du bewusst dich für diese Sprache entscheiden wolltest, um diese zu lernen? Oder meinst du, das kam einfach durch dein Umfeld?
Nein, das kam durch mein Umfeld unmittelbares. Erstens habe ich dann angefangen zu studieren und hatte dieses Eintauchen in eine Welt, die mich so in Anspruch genommen hat und ich das wirklich 100%ig genossen habe und natürlich auch durch das Umfeld. Also ich bin einfach in einem deutschen Umfeld groß geworden. Also mein einziger Bezug zu den Sprachen Armenisch und Russisch war tatsächlich meine eigene Familie. Und erst nach dem Studium hat es immer mehr Menschen mit unterschiedlichen Herkunftsgeschichten gegeben, mit denen ich auch eine andere Sprache als nur Deutsch sprechen konnte, also wie zum Beispiel Russisch. Und ich kann mich wirklich auch an einen Fall erinnern, jetzt eben gerade. Es gab eine Russlanddeutsche in meinem Umfeld in Wiesbaden, als ich herausgefunden habe, dass sie Russlanddeutsche ist. Sie hieß Xenia irgendwas. Also dort einen total deutschen Namen hatte sie. Als ich herausgefunden habe, dass sie Russlanddeutsche ist und mit ihr Russisch gesprochen habe, hat sie das ignoriert.
Ignoriert.
Und jetzt weiß ich auch warum, weil sie nicht auffallen wollte. Sie wollte nicht als Russlanddeutsche
geoutet werden.
Wahrgenommen werden und geoutet werden, ja. Und das habe ich nicht verstanden damals. Und jetzt verstehe ich das und das finde ich sehr krass, dass man sich das antut.
Also ich verstehe es tatsächlich auch, weil ich so ähnlich getickt habe. Also ich kam auf ein Gymnasium in eine Klasse, wo ich ausschließlich die Einzige war, die irgendwie aus einem fremden Land kommt. Also die Einzige. Und dann ging es tatsächlich nur darum, und das jahrelang, sehr lange Zeit, mindestens 5 Jahre, so zu sein wie die anderen. Und dann auch jede einzelne Frage auf meine Herkunft oder zu meiner Herkunft habe ich tatsächlich als Bedrohung gesehen. Oh Gott, bloß nicht zu viel erzählen. Und das wenigste Nötigste. Ne? Und jetzt natürlich Jahrzehnte später verstehe ich, was das für, so wie du gesagt hast, beim Akzent, dieses Selbstdrill, beim Denken war das auch da. Beim eigentlich verleugnen, anpassen, sich selbst, vergessen sich selbst. Naja, komplett anpassen ist ja das eine, aber sich verleugnen ist ja noch ein Schritt weiter. Und das habe ich tatsächlich mit mir selbst betrieben, diese Drillarbeit, wie du das genannt hast. Ja, tatsächlich. Ich kann das
ja, es ist interessant, dass man dann in dieser Erfahrung der Migration in so einen Prozess gerät, in dem man vieles schlussfolgert für sich, was die Außenwelt gar nicht will, also nicht direkt. Und dann fängt man an, sich selbst zu kasteilen. Das ist ja auch eine Art der Kasteilung oder auch Bestrafung. Also man kann das unterschiedlich auslegen. Also man wird einer bestimmten Vorstellung von sich aus nicht gerecht und denkt, dass diese Vorstellung vorgegeben ist. Sie ist zum Teil auch vorgegeben, aber nicht in dieser Striktheit, die manche für sich einfach so auslegen.
Absolut. Also auch diese Selbstgespräche rückwirkend musste ich auch mit mir führen und immer mit mir wieder sagen oder auch nachvollziehen. Natürlich in der Selbstreflexion, dass das Verlangen der anderen ja mir gegenüber nicht da war. Also, oder beziehungsweise die Forderung, Anforderung, sei jetzt du so, wie wir sind und nicht sei so, wie du bist. Das hat ja keiner ausgesprochen. Aber das, was ausgesprochen wurde, und das kannst du vielleicht auch bestätigen, auch von anderen, von Erwachsenen, von Eltern, von deinem russlandsdeutschen Umfeld, so, da kam schon, dass diese Scham, dieses bitte leiser, nicht auffallen, auf gar keinen Fall Russisch sprechen, ne, wie du das jetzt gerade von dieser Xenia erzählt hast. Um Gottes Willen, am liebsten deutsche Freundinnen sich suchen, nicht die russischen, ne, oder russischsprachigen, damit man sich so schnell wie möglich anpasst. Also das war ja schon da. Und das, was ich jetzt noch zusätzlich sagen wollte, einen großen Teil von dem Gefühl Scham haben wir ja nicht wir als unsere Generation, sondern Eltern, Großeltern mitgebracht. Aufgrund ihrer auch in der Heimat vorhandenen, anderen Herkunft, des Fremdsein. Ne? Und das war bei der Generation unserer Eltern vielleicht nicht so vorhanden, aber der Großeltern. Und das wird ja nicht nur kognitiv weitergegeben. Es wird ja mittlerweile sogar, also man sagt ja, die Wissenschaft ist ja soweit zu sagen, dass es genetisch wird, werden bestimmte Dinge, emotionale Dinge mitgenommen. Ich glaube, da ist unheimlich viel Trauma passiert in der Geschichte der sogenannten Russlandsdeutschen. Darauf wollte ich jetzt gerade so ein bisschen hinaus, auch bei der Arbeit, die ihr macht in eurem Podcast, das möchte ich gerade mal erwähnen, dass man durch die Geschichte der älteren Generationen schon so einiges an dem Gefühl oder Wunsch, diese extremen Forderungen an sich selbst sich anzupassen, mitgenommen hat, mitgebracht hat. Also mit, ja. Kannst du das nachvollziehen? Ich meine, du hast natürlich eine etwas andere Geschichte, aber weißt du, was ich damit meine?
Total. Also zum einen haben natürlich die Russlanddeutschen eine besondere Geschichte, weil sie sich eine Identität aufrechterhalten haben über, also in der Fremde, also in Russland, und dann wurden sie nach, angenommen, Kasachstan deportiert, wo ihnen verboten war, Deutsch zu sprechen, ihre Identität sozusagen ablegen mussten, und aber viele, was total krass ist, es irgendwie trotzdem geschafft haben, das insgeheim zu halten und aufrecht zu halten und zu erhalten, die Sprache konserviert durch Kinderlieder, Phrasen, die einfach wahrscheinlich in der Erinnerung geblieben sind und verwendet wurden. Und dann sind sie hierher gekommen und in der Hoffnung, dass man sie erwartet und dass man ihnen all das wiedergibt, was sie verloren haben. Und dann war das auch so, dass sie zum Teil Dinge, die sie verloren haben, vielleicht bekommen haben, wie zum Beispiel vielleicht einfach materielle Möglichkeiten, die sie gegenüber anderen MigrantInnen sozusagen im Vorteil waren. Aber das war's dann auch. Das heißt, ihnen hat niemand geholfen, diese Geschichte aufzuarbeiten und verdrängtes Vergessenes an die Tagesordnung zu bringen. Und erst jetzt passiert das auch sehr langsam in unserer Generation und in der jüngeren Generation, in der dieses Bewusstsein darüber herrscht, dass man das in Anspruch stellen kann gegen eine Gesellschaft. Und das ist sehr wichtig. Das sehe ich absolut auch als notwendig an. Meine persönliche Geschichte ist etwas anderes. Ich als Armenierin bin natürlich auch von dieser Art Erfahrung betroffen. Ich habe eine Genoziderfahrung in meiner Herkunft, nicht nur eine, also aber eine sehr dominante. Und das ist etwas, was über das kollektive Bewusstsein und über die kollektive Erfahrung weitergegeben wird. Das ist ein Teil meines täglichen Seins, ist mich passiv oder aktiv damit zu beschäftigen. Und das Traurige ist, dass dieses Thema einfach nicht weniger wird. So. Und dass Traumata wieder aufleben, so etwas wie eine Retraumatisierung auch innerhalb der armenischen Diaspora oder auch der armenischen Gesellschaft einfach permanent geschieht. Und deshalb ist es auch ein Teil unseres Alltages. Und davon ist jeder betroffen, der diese Herkunft hat.
Mhm. Anne, wir sprechen heute, das ist der 14.9., die Podcast-Folge wird schon morgen online gehen. Wir sind nah an unserem Veröffentlichungsdatum. Was ich sagen wollte, auch im Moment derzeit herrscht ja wieder ein Konflikt, ne, in Armenien mit Aserbaidschan. Davon sprichst du ja, oder zum Teil unter anderem, und wir müssen, wenn du magst, können wir darüber kurz sprechen. Das, was ich sagen wollte, ist, dass du und deine Kollegin gemeinsam diesen Podcast ins Leben gerufen habt. Dieser heißt X3. Ihr klärt auf, das ist so die Hauptbotschaft. Darüber hinaus macht ihr noch viel mehr. Wie ihr da selbst beschreibt, habe ich mir aufgeschrieben und würde gerade kurz vorlesen. Beschreibung eures Podcasts. Wir legen unsere Geschichten und Gedanken offen und schaffen eine Gegennarrative zu bestehenden Stereotypen. In Gesprächen mit GästInnen tauschen wir uns über Erfahrungen, Erwartungen, Erinnerungen, Hintergründe sowie die Geschichte aus und geben so eine Stimme einer ganzen Generation von Russlandsdeutschen. Eine ganz, ganz tolle Idee, finde ich, weil tatsächlich, gut, ich als Person, als damaliges Kind, aber auch heute mittlerweile junge, nicht mehr so junge Frau, sagen kann, dass es wenig Quellen sind für diese Stimme in unserem Land. Zumindest mal habe ich das so noch nicht wahrgenommen. Ich habe das bei euch jetzt gerade in der jüngeren Generation zum ersten Mal so mitbekommen. Es gibt sicherlich russlandsdeutsche Vereine, da gibt es schon immer, also schon seit Jahrzehnten, diese Arbeit, auch für die Öffentlichkeit. Aber für mich ist es jetzt das erste Mal, dass da jemand in der jungen Generation, in unserer Generation, sich mit diesen Dingen beschäftigt und die Geschichte aufarbeitet und die Geschichte der Menschen erzählt. Das finde ich ganz, ganz großartig und ganz wichtig.
Ja, also wir sind natürlich nicht die Einzigen, die das machen. Wir haben es war ein totaler Zufall, dass wir als Erste mit diesem Podcast gestartet sind, aber diese Energie war schon da und viele, viele Projekte parallel sind angelaufen, und in dieser Community gibt es ganz viele Akteure, die ihre Arbeit, auch ihre großartige Arbeit leisten, ihre Geschichten erzählen, die noch nicht erzählt wurden. Und auch unser Podcast beschäftigt sich nicht nur mit russlanddeutschen Geschichten, sondern Julia hat diesen Begriff RD+ eingeführt. Das heißt, es sind Geschichten der Russlanddeutschen, aber auch aller anderen, die einen Bezug zu diesem postsowjetischen Raum haben. Und wir versuchen eben, diese interessanten, diversen Perspektiven an den Tag zu bringen. Und nochmal ganz kurz, weil es auch sehr aktuell ist, zu Armenien. Es ist kein Konflikt, es ist ein Krieg, den Aserbaidschan gegen Armenien, gegen den souveränen Staat Armenien am 13. September in der Nacht gestartet hat. Aber wir müssen auch nicht weiter darauf eingehen.
Ja, okay. Aber es ist vollkommen in Ordnung, dass du mich da korrigiert hast. Darüber informierst du übrigens auch auf deinem Instagram-Kanal. Das habe ich auch da gelesen bei dir, unter anderem. Wer Interesse hat, wir können natürlich jetzt auch alle Kontaktdaten zu Ani selbst gleich in die Shownotes packen, und da beschäftigst du dich unter anderem auch mit diesem Thema. Ani, über die Geschichte der Russlandsdeutschen wollte ich dann doch ein bisschen sprechen. Wir müssen nicht zu sehr ins Detail gehen, weil uns die Zeit dann irgendwann mal wegrennt. Lass uns mal ganz kurz vielleicht mal aufgreifen, was ist da los? Wie kamen die Deutschen zum ersten Mal nach Russland? Was wollten die da? Vielleicht, wenn du magst, kannst du 2, 3 Sätze dazu sagen, und ich kann es ergänzen, falls mir was fehlt.
Die Deutschen kamen nach Russland durch die Einladung Katharina der Großen, um ihre Skills sozusagen nach Russland zu bringen und dort die Landwirtschaft und die Gesellschaft zu reformieren und aufzubauen und ja, sich mit dem Ziel einfach eine, ja wahrscheinlich eine Symbiose aus diesen Volksgemeinschaften zu bilden. Und die Deutschen, viele sind eben aus dem Raum Baden-Württemberg. Also soweit ich mich erinnern kann, sind viele erstmal aus diesem Gebiet nach Russland eingewandert. Und es waren Bauern vor allem, ja. In Russland selbst hatten sie Sonderrecht, also sie durften ein eigenes Land besitzen und bebauen. Ja, das ist so erstmal so der Grund, warum so viele Deutsche nach Russland kamen. Und durch die Entwicklung der Geschichte hat sich auch der deutsche Teil innerhalb der russischen Geschichte auch verfestigt. Und als die Kommunisten an die Macht kamen, sahen sie sich eben durch die Deutschen bedroht und deportierten viele, viele Deutsche einfach weg aus den Ballungszentren, zum Beispiel nach Kasachstan in die Steppe.
Bedroht natürlich auch durch den Krieg, ne? Durch den Zweiten Weltkrieg und das, was da passiert ist. Genau.
Genau, und dort ja waren sie weitgehend auf sich selbst gestellt. Und es gibt ganz grausame Erzählungen dieser Generation, die dann an die Generation weitergegeben wurden, dass sie nichts zu essen hatten, einfach kein Dach über dem Kopf, bis zum Tode, bis zur Erschöpfung teilweise arbeiten mussten. Und ja, vor allem auch, dass sie miteinander nicht auf ihrer Sprache kommunizieren konnten.
Genau, also diese Geschichte ist tatsächlich eine Geschichte auch aus meiner Familie, mütterlicherseits. Da wurden die Menschen einfach richtig teilweise enteignet, je nachdem, wie in dem Fall eben in dem kommunistischen System man beurteilt hatte, ob man zu viel oder zu wenig war. Und das hat man teilweise an Anzahl der zum Beispiel Tiere gemessen. Wenn es 2 Pferde waren anstatt einem, dann wurde man enteignet und vielleicht sogar ins Gefängnis gesteckt für diese Tatsache. Und in meiner Familie war das so, dass der Vater der Familie, das ist jetzt mein Urgroßvater gewesen, der wurde tatsächlich ins Gefängnis gesteckt. Die Familie, die Mutter mit den Kindern musste fliehen. Die sind tatsächlich zu Fuß auf Pferden, Pferdekutschen, gemeinsam mit anderen irgendwie nach Kasachstan gekommen. Über Tausende von Kilometern, teilweise zu Fuß mit auch Kleinkindern und haben sich dann niedergelassen. Und tatsächlich haben die Deutschen in Kasachstan den Vorteil gehabt im Vergleich zu denen, die vielleicht auch irgendwo in Sibirien ausgesiedelt wurden, dass die doch dann da die Freiheit hatten, gemeinsam sich Dörfer aufzubauen und gemeinsam die Werte, die Kultur, teilweise die Sprache, sogar den Glauben, obwohl das im sowjetischen System kaum möglich war, zu erhalten. Ne? Also, und das habe ich dann auch noch mitbekommen als Kind, Jahrzehnte später, dass sich meine Oma, das war ein Kind dieser Familie, dass die sich tatsächlich in dunklen Zimmern irgendwo in irgendwelchen Häusern versteckt haben und deutsche Gotteslieder gesungen haben. Es gab tatsächlich immer noch ein Gesangsbuch, bei meiner Oma auch auf dem, neben dem Bett lag das immer. Und wir wurden als Kinder verbotenerweise hinter irgendeiner Tür sogar getauft, ne? Von einer ausgewählten religiösen Person. Das Wahnsinn, ne? Also das heißt, ich habe das so ein bisschen mitgespürt und mitgefühlt. Genau, wir wollten, um das so ein bisschen zu erklären und über euren Podcast zu sprechen, wollten wir diese Geschichte etwas aufarbeiten, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Und jeder, der Interesse hat, kann auf jeden Fall, das kann ich absolut empfehlen, meine persönliche Empfehlung für diesen Podcast X3, verlinke ich euch alles in den Shownotes, damit man darauf damit man auch von dieser Geschichte mehr erfährt. Ich habe jetzt diesen Satz mit Absicht vorgelesen, dass ihr gegen Narrative kämpft, beziehungsweise gegen bestimmte Stereotypen, die vielleicht in Deutschland immer noch gegenüber dieser oder immer noch oder schon immer gegenüber dieser Völkergruppe bestehen, dass ihr dagegen kämpft. Kannst du vielleicht grundsätzlich mal sagen, welche Stereotypen gibt's denn, wenn man jetzt wirklich gar nicht die Russlandsdeutschen, sondern Migranten aus der postsowjetischen Raum nimmt? Welche Narrative, welche Stereotypen wären das aus deiner Sicht?
Also das größte Problem ist, dass in der Kommunikation über diesen Teil der Menschen in der deutschen Gesellschaft so undifferenziert gesprochen wird. Es sind alles Russen, in Anführungszeichen, weil sie russischsprachig sind. Zum Teil sind sie aber auch gar nicht mehr russischsprachig, wenn sie schon viele haben das Russisch als Sprache auch verlernt. Manche haben es gar nicht niemals als Muttersprache gehabt. Das heißt, es gab gar keinen Grund, Russisch weiter zu lernen oder beizubehalten in Deutschland. Und trotzdem, aufgrund ihrer Herkunft und aufgrund des Bezuges zu diesem post-sowjetischen Raum, werden all diese Menschen alle in einen Topf geworfen und als Russen bezeichnet, so in der Umgangssprache. Dabei gehen unterschiedliche, ja, kulturelle Momente auch verloren, denn wir sprechen hier von einem geografischen Raum, der sich von Osteuropa bis nach Zentralasien erstreckt. Und natürlich gemessen an diesem, ja, an diesem Ganzen befinden sich dort viele unterschiedliche Menschen, Mentalitäten, Mentalitäten, Kulturen, Sprachen vor allem. Und ja, das alles kommt gar nicht zutage und wird fast synonym irgendwie verwendet. Das ist das größte Problem. Und wir versuchen damit zu brechen. Wir versuchen das nicht nur, sondern wir machen das einfach und es klappt auch ganz gut.
Auf wie viel Verständnis stoßt ihr in der Öffentlichkeit? Vielleicht, also jetzt natürlich nicht in der Bubble der Russlandsdeutschen, sondern in der deutschen Bevölkerung?
Also es ist total schwierig für mich, da eine Einschätzung zu geben. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir auf Verwunderung stoßen, dass es überhaupt diese Diversität gibt und dass wir uns dessen bewusst sind und auch durchaus in der Lage sind, darüber selbst zu sprechen, ohne dass man uns lehrt und belehrt, wie wir darüber zu sprechen haben. Denn es ist auch Geschichte und die Geschichte gehört nicht nur denen, die sie deuten, sondern auch denen, die sie erleben. Und diese Perspektive des Erlebten und des Erlebenden fehlt. Diese Lücke füllen wir. Natürlich gibt es verschiedene Deutungsräume, Deutungsmöglichkeiten, aber niemals in einer absoluten Form. Also es kann nicht sein, dass eine Deutungsform vorherrschend ist. Das mag mal vor 100 Jahren in Ordnung gewesen sein, aber das ist jetzt für mich ein Tabu, das überhaupt zuzulassen. Und das ist unser Ansatz und dem folgen wir sehr strikt.
Sehr schön. Gab es schon Konflikte oder Auseinandersetzungen mit Medien, die aus eurer Sicht, einen falschen Begriff, falsche sprachliche Verwendung verwendet haben? Gab es da schon mal Beispiele dafür, dass ihr euch wirklich öffentlich gezielt mit Medien auseinandergesetzt haben, die vielleicht falsch, aus eurer Sicht falsch berichtet haben?
Also wir direkt nicht, wir als Chazel, also als X3 Podcast nicht. Ich persönlich ja, aber auch nicht öffentlich, sondern wenn ich solche Dinge feststelle, eine falsche Kontextualisierung der Geschichte, eine falsche Verwendung von Begriffen, schreibe ich die Direktverantwortlichen an. Das heißt, ich schreibe die Chefredaktion an. Das geschieht, wie gesagt, niemals öffentlich. Ich bekomme Rückmeldungen, Entschuldigungen. Manchmal bekomme ich überhaupt keine Antworten. Aber ich sehe persönlich das als meine Pflicht an und der folge ich auch. Und bin der Meinung, wenn man das nicht macht, ist der andere durchaus in der Position, sich im Recht zu fühlen. Und das sollte man nicht, wenn man Schwachsinn erzählt. Sollte man sich dessen bewusst werden, dass man Schwachsinn erzählt. Das zum einen. Und zum anderen gab es ja kürzlich schon einen Vorfall über eine Doku, die im SWR gezeigt wurde, in der offenbar die Redaktion nicht in der Lage war, zwischen Russlanddeutsch und Russen, die sozusagen eingebürgert wurden und als Deutsche gelten, zu unterscheiden und eine furchtbare Dokumentation oder Reportage in die Welt gesetzt hat, gegen die man eben kämpfen muss. Und das muss man eben verstehen. Das ist das größte Problem, dass man auf dieser sehr starken, gewaltigen medialen Ebene Tatsachen in die Welt setzt, die nicht richtig kontextualisiert sind, die aber auf der anderen Seite eine viel größere Kraft in Anspruch nehmen, um das aufzuklären oder eben wieder aus der Welt zu schaffen. Und dieses Bewusstsein über diese Falschtatsachen, auch wenn es vielleicht aus Nichtwissenheit oder vielleicht auch Faulheit, richtig Recherche zu betreiben, passiert, macht was in der Folge. Und man muss sich bereit erklären, mit diesen Folgen auch auseinanderzusetzen. Aber was in Deutschland ganz häufig passiert, ist, dass man diese falschen Aussagen in die Welt setzt und danach so tut, als ob es sie nicht gäbe, obwohl man das eben vor sich hat. Und es gibt keine Reaktionen auf Beschwerden oder wirklich einsichtsfreie Reaktionen. Sowas wie, ich will das so machen, also mache ich das so. Das kann nicht die Antwort auf Kritik sein.
Also erstmal danke für eure Arbeit. Das ist ganz, ganz wichtig, für euren Mut, für euren Fleiß. Und ich meine, vieles passiert sicherlich in der Freizeit ehrenamtlich. Was ihr da tut, könnte ich mir vorstellen, weil wer soll das unterstützen?
Da hast du sehr recht.
Ja, ich bin einfach davon ausgegangen. Und ich versetze mich gerade, ich habe dir ja vorhin gesagt, ich glaube, in meiner Zuhörerschaft gibt es schon einen großen Anteil, vielleicht Russlandsdeutscher, weil einfach mich persönlich viele kennen, aber auf der anderen Seite auch unheimlich viele Deutsche und so weiter, und also beziehungsweise alle Anteile dieser Gesellschaft. Und es ist unheimlich wichtig, dass wir uns ja heute Zeit genommen haben, um darüber aufzuklären. Und gerade, und ich meine, der Zeitpunkt, für den Zeitpunkt kann keiner was, aber gerade in diesem Zeitpunkt dieser Geschichte, die gerade passiert, der Angriffskrieg gegenüber der Ukraine, du hast gerade dein eigenes Land erwähnt, auch da geht es um einen Krieg. Und wie wichtig es ist, dass ihr, also in eurer Arbeit oder dass Medien allgemein, dass Menschen in der Gesellschaft untereinander vielleicht auch die Aufklärungsarbeit leisten. Nicht jeder hat den Bezug, nicht jeder hat den Kontakt zur Presse, zu der Öffentlichkeit, aber man könnte eventuell auch beim Nachbarn anfangen, ne, in Gesprächen und so weiter, und nicht den Hass schüren und nicht die Vorurteile abhaken und stehen lassen, sondern wirklich dafür kämpfen, dass man, auch wenn es nervt, und es gibt ganz, ganz viele Gruppen, ne, die Stimme erheben. Wir sprechen ganz viel über Diversität in unserer Gesellschaft, und es gibt sicherlich ganz, ganz viele Gruppen, die diskriminiert werden, vergessen werden oder gar keine Stimme bekommen. Und gerade in dieser heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir aufklären und auch die Menschen vielleicht teilweise, die hier leben, die Russlandsdeutsche sind oder deren Eltern irgendwann mal aus diesen Ländern kamen, nicht als die Russen stehen lassen, sondern wirklich auch erklären, die Geschichte aufklären. Gerade die Menschen, meine Oma oder sonstige ältere Generationen, die selbst von den kommunistischen Systemen so extremst traumatisiert und geprägt wurden und durch ihre Erfahrungen, dass man nicht uns alle in einen Topf schmeißt und mit Putin oder seinesgleichen in ein Boot setzt, sondern differenziert, dass man versteht, dass wir gegen diesen Krieg sind, ganz klar.
Das ist wichtig, dass du das nochmal sagst. Ich möchte auch hinzufügen, dass ich das schon wichtig finde, die Geschichte der Russlanddeutschen im Kontext des Russischen Reiches und der Sowjetunion als Lehrstoff in den Schullehrtag zu bringen. Weil darüber, also ich weiß nicht, wie das jetzt ist, wurde nicht in den Schulen erzählt. Und das ist ein wesentlicher Teil des heutigen Diskurses, postmigrantischen Diskurses auch, wie diese ganzen Migrationsgruppen sich zusammensetzen. Und das ist der richtige Zeitpunkt, diesen Kontext auch im Lehrplan zu schaffen.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich kann mich so ein bisschen an das erinnern, was bei uns in der Geschichte irgendwann 8., 9. Klasse über die russische Revolution erzählt wurde vielleicht. Aber der Deutsche als solches, der Deutsche, der irgendwann mal nach Russland ausgewandert ist im 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, das war, glaube ich, nicht Thema, ne? Katharina die Große sicherlich, aber nicht in dem Zusammenhang.
Ja, also exakt. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das in der Geschichte, im Geschichtsunterricht das Thema war.
Ani, wir kommen langsam zum Schluss. Ich glaube, der letzte Punkt war auch noch entscheidend und wichtig, damit auch wirklich auch die ZuhörerInnen verstehen, warum es so wichtig ist, dass wir aufklären, dass ihr aufklärt. Ich bin dir sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, und bei mir auch gesprochen hast und für dich für deine Themen ehrenamtlich eingesetzt hast. Und zum Schluss meines Podcasts, meiner Folgen, gibt es immer bestimmte Fragen, persönliche Fragen, und die würde ich auch dir gerne stellen
Okay.
wollen. Kannst du ganz schnell, wenn es geht, aus dem Bauch. Was würde das Kind, das du einst warst, über den Menschen denken, der du jetzt bist?
Das ist eine schöne Frage, weil darüber denke ich oft. Aber ich würde sagen, das Kind in mir würde sagen, genau das, mach weiter so.
Klasse. Das kann bestimmt nicht jeder von sich behaupten. Das ist toll. Was würdest du dir für unsere Welt an Veränderungen wünschen?
Also ich habe die utopische Vorstellung, dass es möglich ist, dass alle Menschen miteinander in Frieden leben. Und das setzt aber Respekt voraus und Respekt gegenüber der Fremdheit des Fremden, ohne dass man es kennt. Und setzt auch voraus, dass man die Freiheit gewährt, dass dieses Fremde existieren kann. Ich denke, dass es möglich ist.
Schön, hast du das gesagt. Ganz toll. Auch das würde ich mir
Danke.
natürlich auch sehr wünschen, auf jeden Fall. Meine letzte Frage für heute: Was ist für dich Glück, Anni?
Oh mein Gott, das ist so eine schwierige Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Glück ist eine Momentaufnahme, eine kurze Momentaufnahme. Und manchmal spricht man über das Glück und es ist aber schon vergangen. Und man weiß es nicht. Glück ist wichtig, aber für mich persönlich nicht das Wichtigste im Leben. Für mich sind das Jagen nach Glück ist für mich sinnlos. Ich finde Glück nicht in der Jagd danach, sondern darin zum Beispiel mich mit dem Thema Glück einfach philosophisch oder literarisch auseinanderzusetzen und für mich Antworten zu finden. Das ist für mich, ja, ich würde nicht, das ist das, was mich zufrieden stellt und ohne das ich mir ein Leben wirklich nicht vorstellen kann. Also eine permanente Auseinandersetzung mit dem Leben ist wesentlicher Teil meiner Existenz.
Und das macht dich glücklich oder zufrieden, zumindest mal.
Ja, das macht mich zufrieden und glücklich, ja. Ich habe das Glück, dass ich das machen darf.
Du hast den Mut gefasst, es zu machen. Das
Ja,
eine.
ich habe sehr viel dafür gekämpft, dass ich das machen kann, weil ich, seitdem ich denken kann, man mir sagt, dass so etwas nicht möglich ist. Und ich muss auch sagen, dass es die Erziehungsleistung meiner Eltern ist, dass ich diese Stärke und diesen Willen bis zu diesem Erwachsenenalter sozusagen mitgenommen habe, dieses kindliche, trotzige, widerspenstige wurde mir nie abtrainiert. Und ich habe das nach wie vor. Und alles, was ich mache, erinnert mich an die kleine Annie, die einfach gegen die Welt gewütet
Ani, wüte weiter.
hat.
Wüte weiter. Das ist mein Schlusswort für heute. Wüte weiter. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wo man dich, euch findet. Also ich habe ja jetzt schon etliche Male gesagt, X3 Chese heißt euer Podcast. Der ist überall da zu finden, wo es Podcasts gibt. Ani Minua findet ihr auf Instagram, ich weiß nicht, auf anderen Plattformen wahrscheinlich auch. LinkedIn habe ich dich, glaube ich, auch schon gesehen und so weiter. Das packe ich alles in die Shownotes. Und genau, ich übergebe vielleicht das Wort an dich nochmal ganz kurz zur Verabschiedung und dann sage ich alles Gute, vielen, vielen Dank und ja, vielleicht bis irgendwann, wer weiß.
Danke für die Einladung. Schlusswort ist eine große Verantwortung. Ich weiß nicht, was ich sagen kann, aber was ich mitgeben will, weil es ein Podcast ist und es um Hören geht, ist, dass es bevor man spricht, viel wichtiger ist, zuzuhören und dann zu entscheiden, was man sprechen will. Das heißt, dem Sprechen geht das Hören voraus. Und darauf sollte man Acht geben im Umgang mit Menschen.
Sehr schön. Das machen wir, das nehmen wir uns jetzt vor. Und du wüte weiter. Alles Gute für dich, Ali.
Dankeschön,
Okay, dann
danke.
stopp. Vielen, vielen Dank. Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, fühle dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo und eine positive Bewertung da und empfehle den Podcast weiter. Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast mit dem Herzen voraus.